Herzlich willkommen. Sie hören den Podcast der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen mit Tom Hilgers. Schön, dass Sie zuhören. Der Kongress Armut und Gesundheit in Berlin stand in diesem Jahr unter dem Motto Gesundheit fördern heißt Demokratie fördern. In einem Workshop ging es um Rechtspopulismus und Gesundheit und auch um die Sprache, die wir in Gesundheitsämtern, Medien, aber sicher auch im persönlichen Umgang nutzen. Nicole Rosenkötter, unsere Referentin für Gesundheitsberichterstattung und Dagmar Starke, kommissarische Leiterin der Akademie, Marina Martin von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. und auch Mitausrichterin des Kongresses begrüße ich jetzt am Mikrofon zu einer kleinen Diskussionsrunde. Erste einleitende Frage und dann könnt ihr auch schon loslegen, ihr drei. Nicole und Dagmar, euer Beitrag in dem Workshop drehte sich um Sprachgebrauch, um Wege, Diskriminierung und Stigmatisierung vorzubeugen. War das der Hauptansatz eures Workshops?
Sicherlich, genau. Das war ein Hauptthema, was wir im Blick hatten. Wir hatten ja noch eine dritte Referentin dabei oder Dozentin dabei, Heike Kleffner, die auch nochmal sehr eindrucksvoll Zahlen präsentiert hat, wie sich rechte Gewalt entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Aber in unserem Beitrag lag der Fokus tatsächlich darauf, wie können wir nehmen ja hier an der Akademie gerne die Perspektive der Gesundheitsämter, des öffentlichen Gesundheitsdienstes ein, wie können wir dem vorbeugen in unserer Art und Weise, wie wir über Bevölkerungsgruppen oder über Räume wie Stadtteile schreiben, dass es eben nicht passiert, dass diese Stadtteile oder diese Bevölkerungsgruppen stigmatisiert werden oder in ein zu einfaches Licht gerückt wird, weil Zusammenhänge häufig doch sehr komplex sind und das durch eine zu einfache Darstellung dann manchmal nicht die gesamte Geschichte erzählt wird.
Vielleicht darf ich ergänzen. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, dass wir in unserem professionellen Handeln uns bewusst darüber sind, wie leicht wir tatsächlich mit unserer Sprache dann auch bestimmte Bilder befördern und wie sensibel wir mit Sprache umgehen müssen. Weil wenn wir als ÖGD handeln, ja häufig auch die Politik adressieren und wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein, dass in der Politik eben nicht nur GesundheitswissenschaftlerInnen sitzen, die sich mit unseren Themen oder in unseren Themen zu Hause fühlen, sondern wir merken auch durchaus an uns selber, dass wir immer wieder sensibel für unseren eigenen Sprachgebrauch sein müssen. Und von daher halte ich es für eminent wichtig, dass wir da auch entsprechende Hinweise oder entsprechende Vorgehensweisen entwickeln, wie wir gemeinsam damit umgehen können. Gleichzeitig muss man auch betonen, dass wir eben beim Kongress Armut und Gesundheit ja dieses Thema seit 30 Jahren, das ist ja der Jubiläumskongress, bearbeiten und dass eben auch der erstarkende Rechtspopulismus einen Beitrag dazu leistet, dass die Schere immer weiter aufgeht und die gesundheitlichen Chancen von Menschen eben je nach internationaler Geschichte, je nach Geschlecht oder was man auch immer als Kriterium nehmen möchte, tatsächlich schlechter werden. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn Marina Martin tatsächlich ja als Vertreterin auch des Kongressteams, die diesen Workshop ja mit initiiert hat, da vielleicht auch nochmal ihre Position vortragen kann.
Gerne. Also Diskriminierung ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich auf verschiedenen Ebenen und in Bezug auf verschiedene Merkmale äußert. Und dazu zählen beispielsweise Klassismus, Rassismus, Sexismus, Ableismus. Und seit Jahrzehnten haben wir die wissenschaftliche Evidenz, was das mit den Menschen macht und wie Ungleichheiten entstehen und wie sich das auch auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. Und wir sind inzwischen gut darin, das zu beschreiben, aber noch nicht gut darin, dem tatsächlich wirksam zu begegnen, sondern reproduzieren das immer weiter. Und vor 30 Jahren hat sich der Kongress Armut und Gesundheit gegründet, um diese Evidenzen mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ja, inzwischen ist das viel ausdifferenzierter. Wir wissen auch viel mehr, warum diese Ungleichheiten da sind. Da sind wir wieder beim Stichwort Sprache. Sagen wir, dass migrantische Menschen oder Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund dieses gesundheitliche Merkmal aufweisen, kränker sind, früher sterben, weil sie, wenn wir das einfach so stehen lassen, dann kommt bei den Menschen an, Menschen mit Migrationshintergrund haben öfters diese Krankheit, also müssen wir uns jetzt vor den Menschen schützen. Wir wissen aber inzwischen, warum ist das so und wissen auch, dass wir mit unserer Sprache so umgehen müssen, dass wir beschreiben, warum das so ist. Also Menschen haben öfters eine bestimmte Erkrankung, weil sie stigmatisiert werden, weil sie schlechtere Lebensbedingungen haben. Und das müssen wir natürlich klar benennen. Und dabei ist aber auch nicht nur Rassismus ein Problem, sondern rechte Gewalt an sich und rechte Einstellungen.
Gibt es denn auch Forschungsmaterial darüber oder vielleicht könnt ihr mal zusammenfassen, was das mit Menschen macht, wenn sie offen oder auch versteckt durch falsche Worte oder unglückliche Wortwahl diskriminiert oder stigmatisiert werden?
Zum Thema Umgang mit Sprachgebrauch und was macht das damit, gibt es leider ehrlich gesagt gar nicht so viel Forschung. Aber was wir haben, ist der nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor vom DZIM. Und in diesem ist zuletzt im vergangenen Jahr eine Untersuchung rausgekommen, wo es eben darum geht, welche Erfahrungen Menschen, die sich rassistisch markiert fühlen. Und rassistisch markiert bedeutet in dem Zusammenhang, dass Menschen die Erfahrung gemacht haben, aufgrund ihrer internationalen Geschichte, möglicherweise ihrer Hautfarbe, ihrer Kleidung oder ähnlichem, sich rassistisch markiert fühlen, also diskriminiert werden, dass diese Menschen in unserem Gesundheitssystem massive Probleme haben. Das heißt, ihre Beschwerden werden nicht ernst genommen. Das heißt, sie haben sehr viel mehr Probleme, überhaupt Termine zu bekommen, insbesondere was Termine im Bereich der Psychotherapie angeht, sodass sie dann auch tatsächlich es nicht mehr weiterverfolgen, solche Termine wahrzunehmen. Und wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass insbesondere Menschen mit Fluchterfahrung tatsächlich ja auf der Flucht furchtbare Dinge erlebt haben. Sie kommen aus einem Land möglicherweise, wo sie Furchtbares erlebt haben. Sie haben Kriegserfahrungen gemacht, sie haben sind möglicherweise mit dem Tod bedroht worden. Sie haben dann auf der Flucht schreckliche Erfahrungen gemacht, werden hier in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, machen wiederum Diskriminierungserfahrungen und entwickeln häufig eine posttraumatische Belastungsstörung, die dann natürlich eben einer Behandlung bedarf. Und genau diese Behandlungszugänge sind für Menschen mit internationaler Geschichte deutlich erschwert. Und hier müssen wir eben anfangen. Hier spreche ich immer grundsätzlich auch die innere Haltung an, sowohl von Institutionen beispielsweise, dass eben auch eine Institution eine innere Haltung entwickeln muss. Das ist keine individuelle Geschichte. Ich kann auch als Institution eine Haltung entwickeln. Und diese Haltung muss eben davon geprägt sein, dass ich mir im Klaren bin über meine eigenen Vorurteile, dass ich mir im Klaren bin über mein Schubladendenken, dass ich mir im Klaren bin auch über die Sprache und möglicherweise den Sprachgebrauch, der sich eingebürgert hat. Wir kennen das gerade im Bereich von Public Health, von Sozialwissenschaften, dass wir etwa von vulnerablen Gruppen sprechen. Und wenn wir diese Gruppen fragen würden, dann würden sie sich eben nicht als vulnerabel bezeichnen. Hier muss man eben einfach auch immer gucken, wo kommt dieser Begriff Vulnerabilität eigentlich her? Der kommt aus der Medizin. Und damit sind eben wirklich Menschen bezeichnet, die verletzt sind. Aber wir können nicht per se sagen, Menschen, die eine internationale Geschichte haben oder Menschen, die queer sind oder Menschen, die von Armut betroffen sind, sind per se dann verletzt oder verletzlich, sondern das sind dann eben Menschen, die diese Menschen verletzen. Und das ist vom Sprachgebrauch ein Beispiel, wo wir sensibel sein müssen.
Ich würde auch ganz gerne noch mal ergänzen wollen, dass wir doch immer mal wieder so aus dem Lameng heraus Begriffe nutzen, wenn wir Stadtteile beschreiben, wie das ist ein Brennpunkt oder eine Brennpunktschule oder dass wir über sozial schwache Bevölkerungsgruppen schreiben. Das passiert uns allen. Und was wir mit diesem Workshop, glaube ich, bewegen wollten, war, das ist okay, dass es passiert, aber lass es uns bitte auch ansprechen in einem Raum, wo wir das auch geschützt und sicher ansprechen können und uns überlegen, was sind denn Alternativen dazu? Und die eine Alternative dazu wäre tatsächlich, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was berichten denn Menschen, die zu diesen betroffenen Gruppen gehören oder die in den Stadtteilen wohnen? Welche Bezeichnungen oder welche Formulierungen wären da geeignet? Und dazu gibt es auch bereits etliches an Hilfsmaterialien. Es gibt Glossare, es gibt Checklisten zur armutssensiblen Sprache, zur rassismussensiblen Sprache, zur Sprache, wenn ich über LGBTQ-Communities schreibe. Es gibt bereits reichlich Materialien, aber es braucht die Offenheit von uns auch dazu lernen zu wollen und uns da auch immer mal wieder auch kurz anzustupsen und sagen, wollen wir das nicht vielleicht anders benennen?
Genau, ihr habt ja auch vor 2 Jahren schon mal einen ähnlichen Workshop, also wirklich rein mit diesem Fokus als 1,5-stündige Veranstaltung umgesetzt. Und ich erinnere mich auch von den Teilnehmenden, es gab super, super gutes Feedback. Und wir machen uns da als Kongress ja auch auf den Weg seit einigen Jahren. Und solche Veranstaltungen liefern uns natürlich auch immer wieder den Impuls, uns noch stärker zu hinterfragen, das noch stärker anzugehen. Und deswegen haben wir auch als Kongressteam jetzt beschlossen, dass wir alle Referierenden dahingehend sensibilisieren wollen, dass sie eine möglichst diskriminierungsfreie Sprache verwenden, haben eben auch Leitfäden auf unserer Webseite veröffentlicht und an die Referierenden übermittelt und haben aber auch geschrieben, wir vertreten die Haltung, wir können es gar nicht perfekt machen und das ist auch nicht unser Anspruch, aber wir wollen uns auf den Weg machen und wir wollen alle Teilnehmenden einladen, das auch mit zu tun. Und deshalb braucht es auch solche Impulse wie jetzt eure Beiträge, die wiederholt sehr gutes Feedback hervorrufen, auch immer wieder, um sich dem auch nochmal konzentriert anzunähern.
Ja, danke dir, Marina. Also zum einen würde ich unbedingt vorschlagen, dass wir diese ganzen Links zu den Glossaren und auch zu dem Leitfaden, den ihr veröffentlicht habt, eben vielleicht in die Shownotes zum Podcast nehmen, Tom. Und zum anderen würde ich gerne auch nochmal auf den Workshop gestern zu sprechen kommen und eben unterstreichen, dass auch da das Feedback gut war und gleichzeitig aber auch gefordert worden ist, dass wir uns eben noch intensiver mit diesem Thema befassen, dass wir wirklich uns aufmachen, und eben das unter ethischen und Gerechtigkeitsgesichtspunkten betrachten, also Stichwort Public Health Ethik oder Ethik für die öffentliche Gesundheit, wo wir uns ganz klar damit auseinandersetzen, was denn eigentlich über Sprachgebrauch dann auch an möglichen Verletzungen passiert, ohne dass wir es beabsichtigen. Ich bin mir sicher, niemand hier auf diesem Kongress beabsichtigt ist, jemanden zu verletzen. Aber wir müssen eben auch Betroffene hören, damit wir lernen, was denn seitens der Betroffenen, beispielsweise von Armutbetroffenen, tatsächlich als stigmatisierend wahrgenommen wird. Und wir haben gerade so Beispiele gehört wie soziale Ungleichheit oder sozialer Brennpunkt. Das ist natürlich keineswegs ein sozialer Brennpunkt, sondern da müssen wir einfach wirklich uns angewöhnen, von sozioökonomischer Lage zu sprechen, von struktureller Benachteiligung zu sprechen, oder von Stadtteilen, die eben, wo Bevölkerungsgruppen strukturell benachteiligt sind.
Ja, und ich möchte ganz gerne noch ergänzen, das eine ist die Sprache und das andere ist die Genauigkeit. Und da geht wieder der Link zu der Forschung. Wir wissen bereits ganz viel. Wir haben etliche Modelle, die schön erklären, warum macht eine bestimmte Wohnumgebung, warum sorgt sie eher dafür, dass wir dort mehr Krankheit oder mehr eine schlechtere subjektive Gesundheit finden als in besseren Wohngegenden. Also wir müssen das gesamte Bild beschreiben und auch so gut es geht, das wäre mir wirklich ein Anliegen, auch für die Aufgabe der Gesundheitsberichterstattung versuchen, dass wir die Menschen in der Statistik sichtbar machen, indem wir Geschichten erzählen, indem wir in die Stadtteile gehen, mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort sprechen oder idealerweise sogar mit den Menschen vor Ort natürlich ins Gespräch kommen, um auch noch mal deutlicher darzustellen, wir sehen das in der Statistik, hier gibt es Unterschiede, aber was erlebt ihr und was ist für euch wirklich die herausfordernde Situation in eurem alltäglichen Leben?
Vielleicht noch in Ergänzung dazu, also das ist ein sehr wesentlicher, relevanter Aspekt, dass wir die Menschen, über die wir sprechen, ja, dass wir so darüber sprechen, dass wir sie nicht diskriminieren, dass wir sie nicht angreifen. Und die andere Seite ist ja, wie tragen wir Daten und Erkenntnisse in die Gesellschaft, um damit eben nicht Vorurteile zu befeuern. Auch da müssen wir sehr genau auf unsere Sprache achten, da natürlich nicht die Migration oder das Geschlecht eine Ursache ist, sondern das, was den Menschen widerfährt. Und wenn wir aber sagen, Menschen mit Migrationshintergrund sind per se kränker, dann kann das bei Menschen, die ja offen für rechte Narrative sind, auch zu der Assoziation führen, dass bei ihnen ankommt, ja, die belasten unser Gesundheitssystem oder die schleppen uns irgendwelche Krankheiten ein. Und damit befeuern wir im Endeffekt wieder Motive für rassistische Gewalt. Und genau das wollen wir ja nicht und müssen da auch wahnsinnig auf unsere Sprache achten.
Absolut. Ja, das würde ich auch unbedingt nochmal unterstreichen wollen, dass wir eben genau hier über diese Narrative, über die Geschichten, die wir erzählen, weil wir sind in der Lage, diese Geschichten auch neu zu erzählen und so zu erzählen, dass eben nicht Rechtspopulismus befeuert wird, dass nicht die Assoziation geweckt wird, wenn wir bestimmte Daten zeigen, wenn wir bestimmte Grafiken zeigen, dass dann dieses rechtspopulistische Narrativ bedient wird, sondern wir können die Geschichte erzählen und sagen, und das hat aber Gründe. Und wir können versuchen, diese Ansätze, also das eben zu erklären, weshalb möglicherweise Menschen mit einer internationalen Geschichte, Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtsorientierungen oder Ähnlichem eben nicht so gesund sind wie andere. Und das ist ganz wesentlich. Und da sehe ich auch unsere Aufgabe drin, dass wir uns hier ganz klar positionieren.
Und da, um das auch nochmal zu ergänzen, schließt sich auch der Kreis, weil es ist ja, sind ja nicht nur Vorurteile, die wir da schüren, sondern im Extremfall führen diese dann wiederum zu tatsächlicher physischer Gewalt gegen diese Personengruppen, die sie dann wiederum ja auch kränker machen. Und wir wissen es seit Jahren, dass die körperliche Gewalt, dass Angriffe gegenüber rassifizierte Menschen oder auch obdachlose Menschen oder Menschen mit Behinderung zunehmen. Und das kann dann im Extremfall eben dazu führen, dass diese Gewalt weiter befeuert wird.
Jetzt darf ich aber auch mal wieder. Danke euch für die kleine und etwas längere Diskussion. Das war sehr spannend, euch zuzuhören. Es scheint ein großes Thema zu sein für uns alle, was den Sprachgebrauch angeht, aber auch für Kommunen in der Überlegung, wohin sie ihre Projekte und Mittel vergeben. Auch damit gibt man doch ein Zeichen, das zu Stigmatisierung führen kann.
Ja, dafür gibt es tatsächlich einen Ansatz von dem bekannten Sozialepidemiologen Michael Marmot aus dem Vereinigten Königreich, der Proportionate Universalism heißt. Und da geht es eben darum, dass alle etwas bekommen müssen, aber jeweils nach ihren Bedarfen. Und das ist eben immer die Frage, ich kann natürlich hingehen und eben überall etwas hingeben, aber in bestimmte Bereiche eben mehr. Und vor allen Dingen geht es eben hier darum, tatsächlich auch mit den Communities gemeinsam zu arbeiten, die dort leben. Ihr habt es eben schon indirekt angesprochen, nicht über uns, ohne uns. Das ist eine Aussage aus der EU-Behindertenkonvention und die können wir, glaube ich, für alle Communities nehmen, die tatsächlich in irgendeiner Form rassifiziert, diskriminiert, stigmatisiert werden und müssen es uns zu eigen machen, eben nicht dorthin zu gehen und zu sagen, wir wissen besser, was für deine Gesundheit gut ist, sondern dorthin zu gehen und zu sagen, was für Erfahrungen machst du? Was sind die Herausforderungen in deinem alltäglichen Leben und wie können wir dich unterstützen, dass es dir besser geht? Und wenn wir gemeinsam mit den Communities uns auf den Weg machen, großes Stichwort Partizipation, dann haben wir auch eine ganz andere Chance tatsächlich an dieser Stelle. Und dann muss es auch nicht in irgendeiner Form dazu führen, dass sozusagen mit dem Finger auf diesen Stadtteil gezeigt wird, ja, die haben es ja nötig. Weil man kann eben in anderen Stadtteilen genau die gleiche Frage stellen, weil wir ja durchaus auch, natürlich gibt es Stadtteile, wo die Menschen leben, denen es gut geht, die sozioökonomisch keinerlei Probleme haben, die möglicherweise aber andere gesundheitliche Probleme haben. Und ich plädiere durchaus dafür, da auch hinzuhören. Aber trotzdem gibt es eben Communities, die möglicherweise eine höhere Belastung haben. Und da müssen wir als erstes hinhören oder noch genauer hinhören.
Ich höre dabei raus, aufklären, aufklären, aufklären ist wichtig. Aber was können wir noch tun?
Na, ich glaube, wir müssen eben tatsächlich vor allen Dingen schauen, dass wir mit Blick auf Betroffene, mit Blick auf die Communities unsere eigene Haltung ändern. Dass wir nicht eben hingehen und sagen, wir haben Gesundheitswissenschaften irgendwas studiert und deswegen geben wir dir jetzt vor, du musst dein Verhalten so und so ändern. Sondern wir müssen eben tatsächlich zum einen unsere Haltung verändern. Wir müssen ganz klar hier auf Augenhöhe kommunizieren, müssen zuhören. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir uns an die Verhältnisse machen müssen. Also es sind Verhältnisse, die krank machen. Es sind Strukturen, die krank machen. Und Strukturen bedingen natürlich auch bestimmte Verhaltensweisen. Dann beispielsweise von Menschen, die aus irgendeinem Grund meinen, sie seien benachteiligt. Und der Grund dieser Benachteiligung sei, dass bestimmte Communities, Menschen mit internationaler Geschichte, LGBTQI, welche Communities auch immer, bevorteilt werden. Und das stimmt aber nicht. Und hier müssen wir eben hingehen und schauen, dass wir dort eben die Verhältnisse ändern und klarer kommunizieren.
Ganz genau richtig. Und ich würde ergänzen wollen, das gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Natürlich, wenn wir so arbeiten wollen und wenn das unsere Haltung und unser Anspruch ist, dann bedeutet es, dass es Menschen braucht in den Kommunen, in den Gesundheitsämtern, in Forschungseinrichtungen, in Projekten, die sich diesen Themen widmen, die da sind und die auch dauerhaft da sind, die finanziert werden und die den Raum und die Zeit haben, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Zum Nulltarif gibt es das Ganze nicht.
Und das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Es braucht auch Mittel tatsächlich für solche Institutionen wie Gesundheit Berlin-Brandenburg. Es braucht Mittel für solche sowas wie diesen Kongress. Also ich meine, wir haben hier den größten Public Health Kongress in Deutschland. Wir machen diesen Kongress seit 30 Jahren und es ist jedes Jahr immer wieder schwierig mit der Finanzierung. Und hier muss ich ganz klar sagen, hier müssen auch Mittel bereitgestellt werden, weil dieser Austausch von uns untereinander, und wir sind ja hier nicht nur Wissenschaftlerinnen, wir sind Praktikerinnen, die hier vor Ort sind, und wir sind betroffen, hier sind Betroffene vor Ort. Und das ist der große Mehrwert dieses Kongresses, dass wir von Armut betroffene Menschen hier vor Ort haben, die sich zu Wort melden und die ihre Geschichte erzählen. Und davon können wir verdammt viel lernen.
Uns ist es ja ein sehr großes Anliegen, dass wir nicht über die Menschen sprechen, sondern mit den Menschen. Dazu haben wir jetzt auch seit 4 Jahren ein Gremium von Menschen mit Armutserfahrung an unserer Seite, die wirklich von Anfang an mit eingebunden sind und uns auch immer wieder mal durchaus auch kritisieren und uns wertvolle Hinweise mit auf den Weg geben. Und wir versuchen dann, das möglichst besser umzusetzen. Inzwischen wissen wir auch, naja, wenn wir armutserfahrene Menschen auf dem Kongress haben wollen, die haben nicht die Mittel, sich die Reise zu leisten. Also wir haben schon von Anfang an gesagt, Menschen, die sich die Kongressteilnahme nicht leisten können, können auch kostenfrei zum Kongress kommen. Finanzielle Möglichkeiten sollen kein Ausschlussgrund sein. Aber es ist ja nicht nur das Kongressticket, es ist ja auch die Anreise, es ist ja auch die Unterkunft. Und deswegen sind wir jetzt auch immer mehr dran, zu versuchen, Menschen zu ermöglichen, auch die Reisekosten zu übernehmen. Und wir stellen fest, das Interesse ist riesig. Also wir mussten irgendwann tatsächlich dann sagen, nee, wir können es nicht mehr, weil das können wir nicht mehr finanzieren. Und dann haben halt die Ersten die Anfragen Glück. Und die, die zu spät dran sind, die, ja, denen müssen wir leider sagen, es geht nicht mehr, weil dafür eben keine Finanzierung vorhanden ist. Ja, und das ist dann letztlich immer ein Interessenskonflikt, was man zulassen kann und was auch nicht und wo man dann mal Stopp sagen muss.
Aber dennoch, ihr macht euch auf den Weg und ich würde sagen, das ist ein riesen Alleinstellungsmerkmal für die Public Health Tagungen in Deutschland und wenn nicht sogar auch international. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Plus und ein großes Danke, dass ihr das weiterverfolgt und auch so gut es geht umsetzt. Aber man sieht, es gibt nichts zum Nulltarif. Wenn wir Beteiligung wollen, wenn wir Diversität wollen, auch in Veranstaltungen wie diesen, dann hat das halt einen Preis, einen finanziellen, einen personellen und so weiter.
Und auch manchmal Barrieren, die wir einfach auch nicht aus dem Weg räumen können. Also wir können uns auch keine Veranstaltungsräume aussuchen, die völlig barrierefrei sind. In der Veranstaltung wurde kritisiert, eine auch betroffene Person hat sich stark gemacht und gesagt, ein Wort, was sie sehr reizt, ist das Wort niedrigschwellig. Weil niedrigschwellig bedeutet, es gibt immer noch eine Barriere und dann ist etwas nicht barrierefrei. Aber trotzdem versuchen wir es so barrierearm wie möglich zu machen und stoßen da eben auch an unsere Grenzen. Und diese Grenzen können wir aber auch auf Dauer auch nur verschieben, wenn wir da immer wieder dran arbeiten und immer wieder Druck machen. Und das müssen wir in ganz, ganz vielen Situationen.
Vielen Dank, Dagmar Starke, Nicole Rosenkötter und Marina Martin. Dank auch an Philipp Schunke und Christian Köpke für die Möglichkeit, euch und dieses spannende Thema quasi live auf dem Kongress für unsere HörerInnen präsentieren zu können. Dankeschön. Und nach unseren Nachrichten sehen wir das Thema von der Armutsseite. Und hier sind unsere Nachrichten im Überblick. Themen rund um die Länder- und Elfermaßnahmen im Zusammenhang mit dem Pakt ÖGD standen im Fokus des ersten ÖGD-Länder-Connect-Treffens im Düsseldorfer Malkasten. Die Veranstaltung stand unter dem Motto »Gut vernetzt, gemeinsam erfolgreich«. Zu den Elfer- und Ländermaßnahmen hatte das ÖGD-Länder-Connect-Team im Vorfeld der Veranstaltung per Befragung der Länder neben einer tabellarischen Übersicht eine interaktive Karte erstellt, die den Stand der Entwicklung zu den einzelnen Maßnahmen visualisiert. Fortsetzung folgt. ÖGD Länder Connect Teil 2 am 24. September ebenfalls im Malkasten Düsseldorf. Speaking und Mira Medical, so heißen die jüngsten Neuzugänge in der Empfehlungsliste des Projektbüros Digitale Tools PDT. Die Spracherkennungsanwendungen der Media Interface GmbH aus Dresden bieten Lösungen für die digitale Dokumenterstellung von Beratungsterminen, Gesprächsberichten und vielen weiteren Texten. Das PDT ist Teil des EU-geförderten Digitalisierungsprojekts BUDDY unter dem Dach der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Zum Tool kommen Sie unter dieser Adresse p-dt.org/tools/media-interface. Ein neues E-Learning der AÖGW gibt Einblicke in das in den USA entwickelte problemorientierte Lernen, POL. Diese Unterrichtsform wird auch in Deutschland und in den Aus- und Weiterbildungskursen der AÖGW eingesetzt. Für AÖGW-Trägerländer ist das neue E-Learning POL Grundlagen kostenlos erhältlich. Weitere NutzerInnen zahlen eine Gebühr in Höhe von 9,95 Euro. Das E-Learning ist über die Lernplattform der Akademie verfügbar. Alle Infos zur Anmeldung finden Sie unter Fortbildungen und dann mit Klick auf E-Learnings auf unserer Webseite akademie-oegw.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, Renate Antonie Krause. 71 Jahre alt, seit 10 Jahren Rentnerin, erst Erwerbsminderungsrentnerin, jetzt Altersrentnerin. In den letzten 20 Jahren haben Sie als Schaustellerin auf Mittelaltermärkten gearbeitet und nach historischen Vorbildern geschneiderte Textilien verkauft. Wofür reichte das Geld?
Mein Geld reichte geradeaus, um meine Krankenversicherung zu bezahlen, mein Leben zu finanzieren und auch meinen Kindern eine gute Ausbildung zu geben. Weil ich aufgrund dieser Situation nicht in die gesetzliche Altersvorsorge einzahlen konnte, habe ich nur eine sehr kleine Rente, von der ich jetzt leben muss. Dazu bekomme ich natürlich die Grundsicherungsleistung nach SGB XII und so lebe ich von 563 Euro im Monat.
Und das ist sicher nicht einfach. Jetzt hatten wir uns ja vor den Nachrichten beim Kongress Armut und Gesundheit auch darüber unterhalten, wie unpassend, diffamierend, stigmatisierend Sprache sein kann. Egal, ob sie jetzt von Behörden oder im Zwischenmenschlichen genutzt wird. Welche Formulierungen stören Sie ganz besonders in Ihrer Situation?
Wenn mir jemand mit Ausdrücken in der Sprache entgegenkommt, der mich diskreditiert, weil er zu mir sagt, ich wäre ja nur jemand, der schmarotzen würde oder andere ausbeuten würde, die in das Sozialsystem einzahlen mit ihrer Lohnsteuer, dann fühle ich mich wie der letzte Mensch tatsächlich. Mir fehlt die Wertschätzung. Mir fehlt zu dem, was ich ausdrücken will, eine Anerkennung für meine Lebensleistung natürlich. Und dann fühle ich mich einfach zurückgesetzt.
Sie sind auch Mitglied des European Anti-Poverty Network, womit Armutsbekämpfung auf europäischer Ebene gestaltet wird. Sie arbeiten 4 bis 5 Stunden pro Tag, wie Sie mir gesagt haben, arbeiten, reden aus Tagesordnungen, lesen Veröffentlichungen zum Kampf gegen Armut. Sie reisen auch viel, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Eine rein ehrenamtliche Tätigkeit und Sie haben viele weitere Beispiele für schlicht falsche Ausdrücke.
Wenn man zu jemandem sagt, der arbeitslos ist, dann ist das nicht richtig. Wir haben keine Arbeit, die bezahlt wird. Wir arbeiten ständig und den ganzen Tag. Wir haben keine Erwerbsarbeit, also sind wir erwerbslos. Illegale stört mich. Es gibt keine Illegalen. Es gibt Menschen, die einen Status haben, der nicht rechtmäßig ist. Aber es sind doch immer noch Menschen. Oder Sozialhilfeempfänger. Das ist auch nicht richtig. Wir bekommen Geld, welches uns nach dem Gesetz zusteht. Also sind wir Sozialgeldempfänger. Und so gibt es viele Bezeichnungen, die wir einfach nicht akzeptieren können. Arbeitsscheu zum Beispiel. Wir sind nicht arbeitsscheu. Schließlich müssen wir den ganzen Tag tätig sein, um Kinder zu versorgen, Angehörige zu pflegen, eine Möglichkeit zu suchen, um in eine lohnabhängige Beschäftigung zu kommen. Und letztendlich tatsächlich auch, um die ellenlangen Anträge für irgendwelche Sozialgeldleistungen auszufüllen. Die sind teilweise so kompliziert und für mich als sehbehinderte Person überhaupt nicht zu bewältigen.
Renate Antonie Krause, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Da ist bei Behörden, aber auch im ganz normalen Umgang, sicher in und mit unserer Ansprache und Sprache noch viel Luft nach oben. Vielen Dank. Das war auch schon wieder die neue Ausgabe des Podcast-Journals der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder zuhören würden und freue mich auch über jedes Feedback. Am Mikrofon war Tom Hilgers. Bleiben Sie gesund und bis dann.